Willkommen zu Folge 7 des Podcasts Ex Urbe Treveris. Ortstermin. Wo befand sich die alte Universität Trier? Nähme man alle tatsächlichen und erdachten Orte zusammen, die alte Universität Trier hätte ein ansehnliches Immobilienaufkommen vorweisen können. Nun, im Kern sprechen wir über 2 bis 3 Orte. Dazu gehören zahlreiche Erweiterungsversuche eines Gebäudes, dem es vielleicht etwas an Repräsentativität fehlte. Ich meine das Gebäude in der Dietrichstraße 13. Beginnen wir aber heute mit 2 Äußerungen Nellers, den wir aus dem letzten Podcast noch gut in Erinnerung haben. Zu seiner Kritik an den lokalen Verhältnissen gehörte die schriftliche Dokumentation von Unzufriedenheit. Am 4. Februar des Jahres 1773 schrieb er in einer Denkschrift zu einem Universitätsneubau: Die uralte Universität zu Trier näheret sich jenem Zeitpunkt, wo selbe vor 300 Jahren, nämlich 1473 den 16. März, unter Weiland Kurfürsten Jakob von Sirk ihre bis hierhin mit vielen Verbesserungen fortgedauerte Verfassung mit größter im Hohen Dom vollzogener Feierlichkeit ist eingesetzt worden, nachdem die päpstlichen Bullen Nikolai des V. bereits im Jahr 1454 deshalben ergangen waren. Man sieht an dieser Stelle bereits, dass selbst einem so erfahrenen und guten Kenner der Trierer Universitätsgeschichte wie Georg Christoph Neller ein kleiner Fehler unterlaufen ist, denn Jakob von Sirk war ja zum Zeitpunkt der Eröffnung der Universität längst verstorben. Aber wie geht es weiter in dieser Denkschrift? Gott gebe, dass derselben notwendigste Erbauung mit ihrem 4. Erstellungssäkulo endlich den Anfang nehme, sofort dieses angehende neue Jahrhundert ein ewiges Denkmal der fürstväterlichen Großmut euer kurfürstlichen Durchlaucht glücklichst erwinne. Soweit Neller. Was wollte Neller mit diesem für die damalige Zeit typischen Sprachduktus sagen? Nun, er sieht in diesen 300 Jahren keine wirklichen baulichen Investitionen und Erweiterungen. Er sieht stattdessen, dass nach dem Ruf der Jesuiten nach Trier der ohnehin begrenzte öffentliche Ort für Lehre verstärkt für die Vorstudien des eigentlichen Magisterstudiums in Anspruch genommen wurde. Noch einmal eine kurze Passage aus der erwähnten Denkschrift. Da selbst wohneten sie und lehrten auf der Universität Inferiora Humaniora Philosophiam und Theologiam bis ins Jahr 1570, in welchem sie der Universität wiederum allen bisherigen Besitz einräumen mussten, doch aber bittweis darinnen gelassen wurden, bis das ihnen zum Collegio gegebene Minoritenkloster, welches die Patris Societatis noch wirklich inhaben, eingerichtet ware. Nach Beziehung dieses ihres Collegii gingen sie dann noch täglich zum Dozieren in die Dieterichsgass viele Jahre lang, bis unter Kurfürsten Lothario von Metternich und Philipp Christoffen von Söteren ihre Schulen am großen Collegio zwischen der Brod und Neugass erbauet waren. An diesem Text lässt sich erkennen, dass die Jesuiten von Beginn an großes Interesse an einer Ausweitung ihres auch in räumlicher Hinsicht gegebenen Wirkungsfeldes hatten. Sodann zeigten die Jesuiten auch großes Interesse an diesem getösfreien Ort, wie Neller die Dietrichgass auch bezeichnete, das Haus zur Taube auszubauen. Durch eine Stiftung aus Lüttich wurde ihnen die Einrichtung eines Seminars für adlige Studenten ermöglicht. Aber der Reihe nach. Die Geschichte der Universität Trier ist auch eine Geschichte wechselnder Orte. Bevor in moderner Zeit, also ab 1970, die Universität fast mit einem Ort identifiziert wurde, hat sie auch in dieser Hinsicht eine wechselvolle Geschichte durchlebt. Wer die Gründungs- und Entwicklungsgeschichten von Universitäten im Mittelalter analysiert, wird von diesem Befund nicht wirklich überrascht sein. Große und repräsentative Gebäude waren eher die Ausnahme, die Verteilung des Unterrichts auf öffentliche und private Gebäude dagegen eher die Regel. Trotzdem lässt sich für Trier ein Quartiersgedanke erkennen, insbesondere an zwei Orten. Dazu gehört zunächst einmal das bereits erwähnte Gebäude in der Dietrichstraße 13, vormals Dietrichsgasse. Wir erinnern uns, für den Lehrbetrieb der alten Universität stellte die Stadt einen ehemaligen Schöffenhof zur Verfügung, der 1473 mit großem Aufwand umgebaut wurde, aber zur Eröffnung noch nicht fertiggestellt war. Dieser erstreckte sich auf das Areal Dietrichstraße 13 bis an den heutigen Nikolaus-Koch-Platz. Oftmals nach ihren Leitern benannte Studentenpensionen, sogenannte Bursen, Sie erinnern sich, bestanden zum Teil temporär in Universitätsnähe, aber auch in anderen Gassen über die Stadt verteilt. Insbesondere die Entwicklung in der Dietrichstraße rechtfertigt es, von einem Quartiersgedanken zu sprechen. Denn von diesem von Beginn an als zu klein empfundenen Gebäude gingen verschiedene Erweiterungspläne und schließlich auch Realisationen aus, auf die ich gleich zu sprechen komme. Der zweite Quartiersgedanke lässt sich an dem Gebäude in der Jesuitenstraße verdeutlichen. Neller hat in den einleitenden Zitaten des heutigen Podcasts ja bereits auf das frühere Minoritenkloster hingewiesen. Die ältesten Teile des heutigen bischöflichen Priesterseminars wurden ab 1610 für das 1561 gegründete Jesuitengymnasium erbaut, aus dem das heutige Friedrich-Wilhelm-Gymnasium hervorging. Das Gymnasium diente als Vorschule für die alte Trierer Universität, deshalb auch der Begriff Inferiora in der Denkschrift von Neller. Kurfürst Jakob von Eltz hatte die Jesuiten, ich erinnere daran, zur Wiederbelebung der Universität in die Stadt gerufen. Der Ostflügel mit der großen Promotionsaula wurde erst 1773 bis 75 unter dem letzten Kurfürsten Clemens Wenceslaus von Sachsen als neues Hauptgebäude der Universität errichtet. Auch dazu in einer anderen Folge mehr. Auch an dieser Stelle wurde jedenfalls, nachdem der Jesuitenorden aufgelöst worden war, der Quartiersgedanke sichtbar. Denn bis 1798 war dies dann auch der zentrale Ort der Universität Trier. Schließlich soll auch kurz das Simeonstift erwähnt werden. Seit der Gründung der alten Universität diente eine Kanonikerstelle des Simeonstifts als Pfründe zur Finanzierung einer Universitätsprofessur. Die Pfründe stand zunächst der theologischen, ab 1561 dann der juristischen Fakultät zur Verfügung, nachdem die Jesuiten die theologische und die philosophische Fakultät übernommen hatten. Bis zur Schließung der Universität unter französischer Herrschaft 1798 hatten die Kanoniker jeweils den Lehrstuhl für Kirchenrecht an der juristischen Fakultät inne. Die Bibliothek des Simeonstifts war öffentlich und fungierte bis zu diesem Datum, vor allem im Bereich der juristischen Literatur, als Universitätsbibliothek. Eine Besonderheit stellten sogenannte Kettenbücher dar, die, angekettet, nur an einem Ort gelesen werden konnten. Die Bibliothek befand sich im Erdgeschoss des Nordflügels, also im Refektorium, in dem noch heute im Stadtmuseum vorhandenen großen Raum. Ein Teil des Bibliotheksbestands befindet sich heute in der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier. An diesen Orten, gefördert durch den Freundeskreis Trierer Universität e.V., wurde im Jubiläumsjahr 2020, also der neu gegründeten Universität, 50 Jahre wiedergegründete Universität Trier, jeweils eine Informationsstele aufgestellt. Schauen wir nun nochmal etwas genauer in die Dietrichgasse oder die Dietrichstraße. Es handelt sich im Jahr 1473 um ein zweigeschossiges Gebäude in L-Form, in dessen Erdgeschoss im Wesentlichen nur zwei Räume zu finden waren. Ein größerer, insbesondere für Prüfungen und Promotionen, das Auditorium Juridicum Maius, und ein kleinerer Lehrsaal, das Auditorium Juridicum Minus. Weitere Lehrsäle der Theologen und Philosophen befanden sich im schmaleren Teil des Gebäudes entlang der Dietrichstraße, dem zwei weitere kleine Privathäuser folgten. Daneben führte eine größere Pforte in den Innenhof der Universität. Von dort konnte über eine Wendeltreppe auch das erste Obergeschoss des Universitätsgebäudes erreicht werden, in dem sich weitere Schulsäle und Konferenzzimmer befanden. Im Keller lag die sogenannte Höll, vielleicht eine Art Karzer. Im Jahr 1474 wird St. Gangolf als Universitätskirche inkorporiert. Bis 1667 blieb das Pfarrhaus auf dem Gelände der Universität. Danach erst zog der Pfarrer in das Gebäude in der Dietrichstraße 41 um. In der Verlängerung des L-förmigen Gebäudes befand sich eine Scheune, die später umgebaut wurde. Im Haus zur Taube, auch unter der Bezeichnung Ad Columbam bekannt, wohnten im Jahr 1473 der erste Rektor der Universität Trier, ich erinnere an Nikolaus von Ramstonck, und weitere Professoren der Kölner Börse. Auf diesem Teil des Areals haben sich bis in das 18. Jahrhundert hinein die größten baulichen Veränderungen vollzogen. Das Gebäude, das in Richtung Hauptmarkt an das Universitätsgebäude in der Dietrichstraße angrenzt, hieß zur damaligen Zeit Haus zum Pütz. Später gelangte es in den Besitz der Familie Mehlbaum. Es handelt sich um ein großes Anwesen, das bis zur Böhmerstraße reicht. Die Universität hatte also zur damaligen Zeit im Norden, Dietrichstraße, große Pforte, und im Süden, Böhmerstraße, Ecke Metzelstraße, einen Zugang. Bereits im Jahr 1509 kam es zu einem Besitzwechsel beim Haus zur Taube. Richard Gramann von Neckendich erwarb das Haus von der Stadt für 500 Goldgulden und verband damit das Ziel, ein Kollegium oder eine Burse etlicher Doktor oder Meister oder Studenten der Universität zu errichten. Die sogenannte Gramannsche Stiftung, die aber leider keine große Bedeutung erlangte. Die schwierige Ausgangslage spiegelt sich etwa auch in der weiteren Nutzung des Hauses zur Taube, zugleich in sich häufig widerstreitenden Vorstellungen über die dauerhafte Zweckbindung dieses Gebäudes. Waren es, wie erwähnt, zu Beginn der erste Rektor und weitere Professoren, die dort wohnten, nutzten die Stadt und der Kurfürst das Gebäude, um dort wechselnde Bewohner, die als Personal für Stadt und Kurfürstentum tätig waren, eine Heimstatt zu geben. Erst im Jahr 1560-61 wird wieder ein Bezug zur Universität erkennbar, als die ersten Jesuiten hier einzogen. Ebenso wurden weitere Privatgebäude, die an die Dietrichstraße und die Weingasse angrenzten, angekauft. Auf dem Gelände befand sich von Beginn an die eben bereits erwähnte Scheune, auch Zeughaus genannt, mit einem Garten. Angesichts der Unterrichtsreformpläne der Jesuiten bestand Bedarf für die Unterbringung weiterer Klassen, sogenannter unterer Klassen. Also das ist wieder dieses Inferiora-Phänomen. Nach langen Verhandlungen über Besitzfragen, die mit der Stadt Trier geführt wurden, begannen mit dem Jahr 1563 hier die Umbauarbeiten. Das dort realisierte Kollegium für die unteren Klassen wird in der Festschrift des Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums zu Trier als Wiege unserer Anstalt eingestuft. Neller sah darin aus der Perspektive des 18. Jahrhunderts ein Indiz für die von ihm behauptete Umklammerungstaktik der Jesuiten. Im Herbst 1614 zog diese Schule von der Dietrichstraße dann in den Neubau des Jesuitenkollegs um, der von 1610 bis 1614 in der Nähe des Minoritenklosters, also Ecke Engelgasse, Brotstraße, errichtet wurde. Auch darauf hat Neller in seiner Denkschrift Bezug genommen. Mit dem Plan, an der Universität Trier ein Kollegium für adelige Jünglinge, die sich fortan dem geistlichen Stand widmen wollen, zu gründen, wurde dann der Grundstein für das sogenannte Lambertinische Seminar gelegt. Mit dessen Realisierung ändert sich auch die Struktur des Quartiers, weil in neuen Dimensionen gedacht wurde, die Auswirkungen auf das Straßennetzwerk hatten. Mit dem Aufkommen dieses Angebots aus Lüttich kündigte sich ein Konkurrent zur universitären Ausbildung an, wiederum initiiert von einem Mitglied des Jesuitenordens. In Verbindung mit dem Vorhaben wurde auch der Wunsch, einen Kirchenraum zu errichten, artikuliert, dem der Trierer Kurfürst Karl Kaspar von der Leyen zustimmte. Noch im Jahr 1666 begannen erste Abbrucharbeiten, die auch das eigentliche Universitätsgelände betrafen, denn das Pfarrhaus verschwand in dieser Zeit. Der Stifter, Freiherr von Bocholtz, und der Kurfürst waren offenbar sehr an einem repräsentativen Gebäude interessiert. Am Ende wurde es eine zunächst kleinere Lösung, aber das Seminarium ad Sankt Lambertum war auch in der bescheideneren Variante größer als das Kerngelände der alten Universität. Bald wurden weitere kleinere Stiftungen angegliedert. Zugleich wurde damit auch der Grundstock für das spätere bischöfliche Priesterseminar gelegt. Dem Abbruch fiel zum Beispiel das Pfarrhaus St. Gangolf zum Opfer. Die große Gartenanlage reichte schließlich bis zum Haus am Mehlbaum, das an das Universitätsgebäude in der Dietrichstraße 13 zum Hauptmarkt hin angrenzte. Dort sind heute übrigens die Nikolaus-Koch-Stiftung und der Verein Trierer Unternehmer untergebracht. Am markantesten findet es Ausdruck in einer Klage, die Georg Christoph Neller im Jahr 1765 wie folgt formulierte. Drei Fakultäten gemeint sind die medizinische, die juristische und die theologische Fakultät, müssen sich mit einem schlechten Überbleibsel begnügen und tagtäglich anschauen, dass das Lambertinische Seminar überflüssigen Raum hat. Die unbarmherzigen Jesuiten würden der armen Akademie nicht einmal Precario, also befristet oder gegen ein Salär, Zimmer zum Dozieren einräumen. So beengt erschienen die Verhältnisse, dass für das Abhalten von Konferenzen und die Unterbringung von Literatur Räume in dem nahegelegenen Karmeliterkloster ab 1722 für eine jährliche Miete in Anspruch genommen werden mussten. Von dem Gebäude in der Fleischstraße sind nur noch Reste erhalten. Es war also die Zeit der Suche nach neuen Lösungen und eine Zeit langwieriger Rechtsstreitigkeiten. Wer hatte historisch betrachtet Anrechte auf bestimmte Gebäude oder Gebäudeteile? Wurden Abtretungen angemessen finanziell abgegolten? Der Streit endete im Jahr 1771 mit dem Ergebnis, dass das Obergeschoss der alten Universität in der Dietrichstraße der Universität zurückgegeben werden sollte, verbunden mit einer Zahlung von 1000 Reichstalern durch den Jesuitenorden. Sogleich folgte dann die Erweiterung des Areals durch den Ankauf des Hauses am Mehlbaum, das in direkter Nachbarschaft der Universität lag. Ergänzend begann eine Diskussion über Um- oder Neubau der alten Akademie. So folgte eine auch vom Kurfürsten geführte Debatte über die Qualität des ersten Standorts und die Suche nach Alternativen in der Stadtmitte. Dazu gehörte der Vorschlag, das Haus zur Sonne, das auf der Fleischstraße lag, für die Universität neu herzurichten. Im 20. Jahrhundert befand sich dort übrigens die Paulinus-Druckerei. Ein weiterer Kandidat war der Hitzlersche Garten am Kornmarkt, der aber nach sorgfältiger Prüfung als zu laut und zu unrein empfunden wurde. Er wird uns in einer späteren Folge dennoch noch einmal begegnen. Kneller, der stets eine aktive Funktion in diesen Auseinandersetzungen einnahm, richtete auch einmal eine Anfrage an die Stadt, ob nicht auch in der Steipe am Hauptmarkt ein Platz für die Universität gefunden werden könne. Schließlich war auch der Kartäuser Hof, der sich am Rande der Kurie an der Meerkatz befand, als zusätzlicher Ort im Gespräch. Heute erinnert dort noch ein Relief an diese Liegenschaft. Die Parteien, die für also Kneller, oder Neubau, angeführt von dem Hofrat Echermann, plädierten, schenkten sich nichts. Hier drei Auszüge aus den Beschreibungen der jeweiligen Ortsqualitäten. Zunächst zur Dietrichgasse. Das Auditorium in der Dietrichsgasse sei tief, sumpfig und feucht gelegen, sodass sich jeder Kandidat durante Lektione wünsche, dass die Stunde aus wäre, damit er aus dem feuchten Ort heraus und weiter nach Haus in ein trocken und vergnügliches Zimmer käme. Die Universität läge an der Straße, sodass man das Erschüttern des Gebäudes und das Geräusch von Karren und Wagen allemal empfinden müsse. Dieser Einschätzung entgegnete der uns bekannte Kneller mit den folgenden Worten: Wir haben nun 300 Jahre lang diesen ruhigen, von aller nachbarlichen Störung befreiten Platz gehabt und ist von Menschengedenken nicht gehöret worden, dass jemand von denen Lehrern oder Schülern wegen des Ganges in die Dietrichsgasse verunglücket wäre. Und vielleicht noch dies zum Haus zur goldenen Sonne in der Fleischstraße. Er liege am strepitosesten Ort der ganzen Stadt, also an dem Ort, wo es am lautesten ist. Am Gerichtshaus, Kaufhaus, den Tag und Nacht heulenden Kriminalkerkern ganz nahe, an der plauderhaften und stinkigen Fleischbank und stoßet der Platz hinten an die mit lauter Misthäufen garnierte Metzelgasse. Ein sauberer, schöner, stiller, ruhiger Musensitz. Nun, diese Beispiele verdeutlichen, dass sowohl der Quartiersgedanke, nehmen wir das Haus am Mehlbaum, als auch vom Kerngelände weiter entfernte Gebäude in Erwägung gezogen wurden. Manche dieser Pläne waren bereits unterschriftsreif und vertraglich vollzogen, da folgte im Jahr 1773 die Aufhebungsbulle des Papstes und das, man muss sagen, zunächst Ende für den Jesuitenorden. Ich erinnere an die 6. Folge. Plötzlich eröffnete sich in räumlicher Hinsicht eine neue Option, nämlich das Gebiet um das Jesuitenkolleg systematisch für die Universität zu nutzen. Mit der Entscheidung des Jahres 1773 hatten die hier beschriebenen Optionen keine Bedeutung mehr. Gleiches galt nun aber auch für das Gebäude der alten Universität in der Dietrichstraße inklusive des bereits erfolgten Ankaufs des Hauses am Mehlbaum. Die medizinische Fakultät blieb noch bis 1774 in der alten Akademie. Danach endete auch an dieser Stelle die Universitätsgeschichte. Bis zu einer vollständigen Verwendung dieser Gebäude für das Justizwesen wurden, auch im Lambertinischen Seminar, verschiedene Übergangslösungen praktiziert. Kehren wir also nun zur Endphase der alten Universität Trier zurück. Damit befasst sich die nächste Folge. Für heute wieder mein Dank fürs Zuhören.